Ich bin ein Mensch, der sich gerne Herausforderungen stellt. Ich liebe Veränderungen. Ja, mag vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sein für den einen oder anderen. Und für mich war es immer wieder an der Zeit zu sagen, hey, ich möchte was Neues machen, ich möchte was dazulernen, ich möchte das, was ich gelernt habe, auch an andere Menschen weitergeben. Und diese Chancen habe ich immer, immer wieder bekommen. Und deswegen ging es tatsächlich bei mir immer, immer wieder einen Schritt die Karriereleiter nach oben.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Ob erfahrener Manager oder aufstrebender Leader, hier erhalten Sie wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps, um Ihre Führungskompetenzen auf das nächste Level zu heben. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen, mein Name ist Jessica Sander und heute freue ich mich besonders, denn bei mir sitzt nicht nur Dominik Späth.
Hallo Jessica.
Grüß dich. Hallo, sondern auch unser erster Gast. Herzlich willkommen, René Krupp, CEO von Siebert.
Hallo Jessica.
Schön, Dominik, dass du da bist.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist, wirklich. Für die wenigen, die Siebert ja nicht kennen, das ist ein Familienunternehmen mit 100-jähriger Geschichte, international tätig im Bereich Baustoff und Logistik mit über 1700 Mitarbeitern und 60 Standorten. Wir beide haben uns ja vorher auf das Du geeinigt.
Ja.
Und ich finde es total toll, dass du da bist, weil ihr beide habt ja eine längere Geschichte. Ich glaube, du warst der erste Kandidat oder einer der ersten Kandidaten, als der Dominik sich selbstständig gemacht hat.
Das stimmt, ja.
Erstmal Dominik, wie war denn dein erster Eindruck damals von René?
Gut, sonst hätten wir uns nicht heute wieder getroffen. Als René und ich sich das erste Mal gesehen haben, war es da schon gepaart von einer starken Sympathie. Und was ich an René geschätzt habe, ist es ein Manager, der einfach auf den Punkt kommt, der eine Klarheit ausstrahlt und der es einfach auch geschafft hat, mich in dem Gespräch wirklich abzuholen und ist ja heute auch dein tägliches Leben, Kommunikation, Menschen abzuholen.
Danke für das Kompliment.
Gerne. Es entspricht der Realität. Genau.
Ihr habt ja beide bei BMI gearbeitet. Da seid ihr euch nicht so häufig, glaube ich, über den Weg gelaufen.
Nee.
Was hast du denn damals gedacht, als du Dominik kennengelernt hast?
Ich kann die Komplimente nur zurückgeben. Ne? Wir saßen gemeinsam in dem Raum. Wir haben uns lange unterhalten und man merkt ja innerhalb der ersten Sekunden schon, ne, ob man matcht oder nicht matcht. Und wir hatten einfach nur ein hervorragendes Gespräch. Und ich glaube auch, deswegen sind wir über die Zeit immer wieder lose im Kontakt gewesen.
Genau.
Ne, und haben uns ausgetauscht.
Und ich weiß, es ging viel länger als geplant.
Ja,
das Gespräch.
Ja gut, wir hatten ja gerade eben schon ein Vorgespräch, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das länger geht. Das mussten wir gerade mal unterbrechen, damit du noch zu deinem Folgetermin noch kannst. Was beschäftigt dich denn aktuell besonders, privat oder beruflich? Damit würde ich gerne mal starten. Was sind so die Themen, die dir gerade auf der Seele brennen?
Jessica, wie viel Zeit haben wir? Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Themen. Ich glaube, wir leben gerade in der Baustoffwelt in einer Zeit, die nicht ganz einfach ist. Ja, es gibt eine Krise, ich glaube, man darf das auch ganz ehrlich so sagen.
Ja, wirklich.
Was mich am meisten beschäftigt, ist der Fakt, wie behältst du Zuversicht? Wie bleibst du positiv? Ja, wie machst du aus den wenigen Dingen, die dann da sind, was Tolles, was dann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegt, den Weg mitzugehen. Und darum drehen sich tatsächlich ganz, ganz viele Gedanken jeden Tag in meinem Kopf.
Ja, yeah. Wir wollen ja heute vor allem über deine Zeit in Asien sprechen, wie sie deinen Führungsstil geprägt hat und wir wollen dich kennenlernen. Wenn man deine Vita liest, dann klingt das oder liest sich das sehr straight. Du warst Consultant bei Ernst & Young, dann 20 Jahre bei BMI, eine lange, lange Zeit. 3 Jahre davon in Asien, wo wir genauer dann noch drauf eingehen. Und seit Juli 2023 bist du CEO von Siebert. War das wirklich alles immer so straight oder sieht das nur so aus?
Tatsächlich war es so straight. Ich fand es immer wieder spannend, ne? Insbesondere die 20 Jahre, die ich bei Bras, Schräger BMI verbringen durfte. Es gab immer wieder neue Herausforderungen. Und ich bin ein Mensch, der sich gerne Herausforderungen stellt. Ich liebe Veränderungen. Ja, mag vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sein für den einen oder anderen. Und für mich war es immer wieder an der Zeit zu sagen, hey, ich möchte was Neues machen, ich möchte was dazulernen, ich möchte das, was ich gelernt habe, auch an andere Menschen weitergeben. Und diese Chancen habe ich immer, immer wieder bekommen. Ja, und deswegen ging es tatsächlich bei mir immer, immer wieder einen Schritt die Karriereleiter nach oben.
Also wenn man dann die Karriereleiter nach oben steigt, ist es ja nicht immer nur ein Thema, was man alleine macht. Gab es Menschen, die deinen Weg geprägt haben, die dich als Mentoren unterstützt haben, die dich begleitet haben?
Total. Das fängt sogar vor meiner beruflichen Karriere an. Mhm. Während eines Praktikums, das ich absolviert habe bei der Firma Bosch in meinem Studium. Und da hatte ich einen ganz, ganz tollen Vorgesetzten, Matthias Knofe. Und so wie es halt ist, ne? Wenn du eine junge, und hier muss man ja sagen, Arbeitskraft bist, in dem Fall dann im Marketing.
Ja.
Ja, und noch nicht weiß, wie das Arbeitsleben so wirklich funktioniert, dann ist es ganz gut, wenn einem jemand mal Feedback gibt. Ja, und ich kann mich an den Tag erinnern, wo wir beide ein großes Projekt hatten, da ging es um eine Konferenz mit Händlern. Und ich bin immer wieder zu ihm gelaufen und habe gesagt, das funktioniert nicht, hier habe ich ein Problem und die wollen nicht. Und irgendwann mal hat er mich dann zur Seite genommen, auf den Flur gezogen so ein bisschen, ja, am Ärmel und hat gesagt, bist du mal auf Genehm. Ja, mich interessiert nicht, warum es nicht funktioniert. Ja, du hast ein Ziel, such dir den Weg. Und ich verspreche dir, das wird funktionieren. Und es war einer wirklich der prägendsten Momente für mich. Und das macht auch, glaube ich, viel heute im Bereich meines Führungsstils aus. Da stand jemand, der mich im Endeffekt mit zwei Sätzen befähigt hat.
Ja.
Der gesagt hat, komm nicht zu mir, mach selber. Wenn du ein Problem hast, komm mit der Lösung und dann gehen wir weiter.
Das heißt, das ist auch die Art und Weise, wie du führst.
Total, ja.
Das Thema Herausforderungen, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ist das auch das, was du damals, als du René kennengelernt hast, irgendwie, was dich fasziniert hat oder du schon gemerkt hast, dass das bei ihm so ist, dass er gerne Herausforderungen annimmt?
Definitiv, sonst wären wir ja gar nicht im Gespräch gewesen. Und was ich wirklich dort festgestellt habe oder was mir da sehr bewusst geworden ist, ist einfach die Menschenorientierung, die du einfach mitbringst. Und ich glaube, ohne das ist in der heutigen Zeit, gerade wenn Krise ist, wenn Herausforderungen kommen, die wir jetzt aus der Vergangenheit noch nicht so kennen, ist es einfach wirklich wichtig, dass man ein Mensch ist. Und das ist das, was ich an René immer oder was ich dort schon festgestellt habe, was ich über den ganzen Weg bis jetzt festgestellt habe.
Ja. Über die Herausforderung würde ich gerne noch ein bisschen weitersprechen. Wir hatten ja ein Vorgespräch. Und zum Thema Herausforderung passt ja Asien wunderbar.
Ja.
Wir sprechen ja gleich über deine Zeit in Asien, aber ich würde gerne auch nochmal über diesen Weg dorthin und die Entscheidung dorthin sprechen und zwar auch über deine Familie. Denen scheint ja auch Herausforderungen sehr zu schätzen, weil die waren gleich Feuer und Flamme, oder? Wie war denn das da?
So ist es. Die Geschichte lautet wie folgt. Es gab 2017 eine Zeit, in der ich ganz, ganz viel in London verbracht habe. Das war das erste Jahr, nachdem Standard Industries Bras übernommen hat oder Bras Monier. Das Jahr zuvor, ganz grob, hatten sie schon die Firma Ecopal akquiriert und jetzt ging es um die Zusammenführung in Europa dieser beiden Unternehmensteile. Auch hier war ich übrigens einer der Ersten, der die Hand gehoben hat und hat gesagt, hallo, wenn es jetzt um Integration geht und Change Management und Transformation, ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen. Also ich bin ganz aktiv auf die neue Geschäftsführung zugegangen. Ich glaube, das kam so gut an, dass es dann im Dezember plötzlich so einen Punkt gab, wo mich Tony Robson, der damalige CEO, in sein Büro geholt hat und hat gesagt, ey René, wir suchen gerade einen Nachfolger für den Regional President in Asien. Hättest du nicht Interesse? Ich fand es natürlich total toll und auch total spannend. War aber dann natürlich auch in der Situation, dass wir, ich lebe in einer Patchwork-Familie, dass ich natürlich auch eine Familie habe, die diesen Weg mitgehen muss.
Mhm.
Ich stand an den Londoner Flughafen, habe meine Frau angerufen und habe gesagt, hey Claudia, da gibt es eine Chance für uns. Und was man dazu noch wissen muss, ist, wir sind genau 4 Wochen vorher in unser neues Haus eingezogen. Also wir hatten eine kleine Odyssee hinter uns, ein denkmalgeschütztes Haus zu sanieren. Und es war gerade alles fertig und jetzt kommt wirklich so eine Veränderung. Ich habe dazu gesagt, hey, du musst nichts sagen. Na? Ich bin in 3 Stunden zu Hause und da können wir uns darüber unterhalten, ob das was für uns ist oder nicht. Und ich war da nach 3 Stunden zu Hause und fand meine Frau auf dem Sofa mit dem Laptop, die mir dann gesagt hat, ey René, ich bin gerade auf der Webpage der Deutschen Schule in Kuala Lumpur. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, wir können gehen.
Wahnsinn. Also hast du damit gerechnet?
Nein, erstmal nicht. Ich habe auch so ein bisschen interveniert, ganz ehrlich. Ich habe gesagt, Claudia, es ist nicht Singapur, ne? Also Kuala Lumpur ist so ein bisschen anders. Ich hatte auch während meiner Zeit schon bei Bras Monier die Chance, öfters dort gewesen zu sein, um die Kollegen zu unterstützen. Und auch das war aber kein Thema. Ne? Wir waren dann eine Woche lang Mitte Januar in Kuala Lumpur. Wir haben uns das Ganze mit der Familie angesehen. Und am letzten Abend kam dann tatsächlich die Diskussion mit unseren Kindern hoch. Mhm. Und ich habe gesagt, so, liebe Kinder, was sind die Gründe für euch, dass wir nicht gehen? Und dann saßen die da so beim Abendessen und haben gesagt, aber das Essen ist toll, das Wetter ist super, die Leute sind total nett. Und es ist auch so in Malaysia. Da habe ich gesagt, stopp, das war nicht die Frage. die Frage war, warum sollten wir nicht gehen? Und dann war es kurz ruhig und die zwei haben mich angeguckt, haben gesagt, vielleicht vermissen wir unsere Familie, aber wir gehen mit dir mit. Und damit war dann die Entscheidung gefallen. Und ich war, glaube ich, 2 Wochen später dort die Familie kam dann relativ zeitnah nach.
Und ich glaube, das können wir schon vorwegnehmen. Die Kinder wollten am Ende gar nicht mehr weg.
So ist es.
Ja.
Wir hatten harte Verhandlungen darüber, wie der Rückzug aussieht, weil sie sich schon auch in das Land verliebt haben und in die Leute und natürlich dann auch einen Freundeskreis aufgebaut haben, den man nicht so gerne aufgibt. Und deswegen konnte ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sie gesagt haben, können wir nicht noch ein bisschen bleiben? Du kannst ja schon mal vorgehen, wir kommen danach. Ja, es war dann 4 Wochen, die ich dann früher da war.
Aber wie wunderbar, wenn die Familie so mitzieht, oder wie das einem den Rücken frei hält danach.
Jessica, es geht nicht ohne. Also ich muss ganz, Kudos an meine Frau. Ohne meine Frau schon mal geht das gar nicht, ne? Oder wäre es nicht gegangen und ohne die Kinder auch nicht.
Aber halten die Kinder den Kontakt noch? Über die Zeit.
Tatsächlich gibt es immer noch Freundschaften. Wir haben ja insgesamt 3 Kinder. 2 davon sind nur mitgegangen, weil der dritte, der älteste, schon studieren war hier in Frankfurt. Und für ihn war das natürlich dann keine Option. Der war aber sehr häufig zu Besuch. Und die Kleinen, 16 und bald 20, halten immer noch Kontakt.
Schön.
Sehr. Und dann würde ich mal einsteigen, René, in das Thema. Du bist angekommen als Manager dort.
Ja.
Erster Tag, hast dein Team dort kennengelernt. Waren alle nicht muttersprachlich, also du warst nicht hast nicht die Muttersprache. Was waren so für dich die Herausforderungen dort? Wir hatten es ja im Vorfeld, du warst in der Zeit sehr erfolgreich in Malaysia, aber wie kommt man dahin und was waren für dich die beruflichen Herausforderungen in einem Land, wo wir ja die Muttersprache nicht verstehen? Englisch ist der große gemeinsame Nenner. Wie bist du dort zum Erfolg gekommen oder wie hast du es geschafft, was eine deiner Stärken ist, die Menschen dort mitzunehmen?
Ja. Also das Gute ist, dass in Malaysia fast alle Menschen Englisch sprechen. Ja, das macht es natürlich schon mal einfach. Der erste Tag war für mich total aufregend. Ja, du triffst auf eine Mannschaft. Ich habe Teile gekannt, das muss man dazu sagen. Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich ab und zu schon mal dort war und zumindest so aus dem Produktmanagement und einzelne Kolleginnen und Kollegen kannte. Aber trotzdem bist du natürlich aufgeregt, weil Sprache ist das eine, das andere ist Kultur. Das sind ja ganz, ganz viele Menschen dann, und wir reden ja nicht nur über Malaysia, sondern wir reden ja auch noch über China, wir reden über Indien, wir reden über Indonesien, die ich so noch nicht gekannt hatte. Ich kann weder Chinesisch sprechen noch Malay. Wir haben es mal versucht im Übrigen. Das ging nicht so besonders
schwierig.
Gar nicht mal die Schwierigkeit selber, Dominik, sondern wenn die einen gesehen haben mit blonden Haaren, dann sieht die sofort ins Englische.
Ja.
Ja, also meine Frau ist auch blond, ja, und es ist sehr stark zu erkennen, dass sie europäisch geprägt ist.
Ja, ja.
Und immer wenn sie Malay angefangen hat, sind die Leute sind sofort, die haben sich gefreut, aber sie sind sofort ins Englische gegangen. Ich glaube, wichtig, und was war eins der Erfolgsgeheimnisse, ist offen zu sein. Ja. Wir Europäer oder wir Deutschen tendieren ja manchmal ganz gerne dazu zu sagen, hey, das, was wir machen, ist alles richtig. Aber es gibt auch ein anderes richtig. Und das muss man verstehen und das muss man in Erfahrung bringen und da muss man sich rantasten. Ja, und deswegen Offenheit, Vertrauen auch in die Menschen ist wirklich total wichtig, um am Ende erfolgreich zu sein.
Gerade dieses Thema Vertrauen, glaube ich, das hast du ja auch erzählt. Die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dort waren es gewohnt, eine Top-Down-Führungskultur. Und dann kommst du dahin und hast das ja ganz anders gemacht. Wie sind die damit umgegangen?
Das hat ein bisschen gedauert. Ja, also das hat echt ein bisschen gedauert, dass wir so ein Gefühl voreinander bekommen haben. Aber für mich gab es ja gar keinen anderen Weg. Na, wir hatten das ja gerade eben schon. Ich habe die Sprache nicht verstanden. Außer wir haben Englisch miteinander gesprochen, da gibt es eine andere Kultur, du musst dich drauf einlassen und du musst dann auch deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertrauen können, ja, dass sie jetzt auch das Richtige machen. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr überheblich, wenn man sich hinstellt und sagt, ich weiß jetzt, wie der Hase hier läuft, ich erkläre euch mal eure Welt. Das ist der falsche Weg. Ja, und deswegen sich darauf einzulassen, zu vertrauen, dass sie die richtigen Wege gehen, ist ganz, ganz wichtig. Spannend waren so die ersten Momente, wo ich wirklich dann versucht habe, sie stärker einzubinden. Und ganz simpel, mit der einfachen Frage, was würdest du denn jetzt machen?
Mhm.
Und dann war es irgendwie ruhig und dann guckst du schon die Gesichter und dann merkst du so, ratter, 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 hat der mich jetzt nach meiner Meinung gefragt? Ja, ich habe dich nach deiner Meinung gefragt. Wie machen wir das jetzt? Und das war so der Startschuss. Also ich habe ganz viel Vertrauensvorschuss gegeben, den habe ich aber auch bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben uns gemeinsam lang getastet, wie kommen wir da jetzt hin?
Ja.
Aber ich glaube, trotzdem ist es ja zum ersten Mal wirklich als Mitarbeiter dann so wahrgenommen, zu mehr ernst genommen zu werden, irgendwie, dass die Meinung zählt, das muss ja trotzdem schon, das ist ein Prozess. Also wirklich, haben die hinterher gesagt, wie das am Anfang war, dass sie vielleicht eher unsicher waren und dass das ein bisschen auch für sie ein Prozess war und gedauert hat? Oder wie habt ihr da mal drüber gesprochen? Ja?
Also es war wirklich so und das hat man auch gemerkt. Und umso mehr wir miteinander genau auf diese Art und Weise interagiert haben und die europäische Kultur so ein bisschen mit der asiatischen auch gemischt haben und gemerkt haben, hey, da kommt ja was ganz Tolles bei raus. Ne? Wenn man gemeinsam sich überlegt, wie kann man sowas aufsetzen, wie kann man diese Wege jetzt gehen, das hat uns alle nach vorne gebracht. Und umso selbstständiger, muss man ja auch sagen, sind die Kolleginnen und Kollegen dann auch relativ schnell geworden.
Ich habe noch mal eine Frage und zwar dazu, was ist denn jetzt passiert, nachdem du dort weggegangen bist? Was für einen Chef haben Sie denn jetzt bekommen?
Tatsächlich hat mein CFO für eine gewisse Zeit übernommen gehabt dann. Und dann hat man die Hauptverwaltung von Malaysia nach China verlegt und hat einen asiatischen Chef dort eingestellt. Ist wieder eine ganz andere Führungskultur, weil es tatsächlich so ist. Ne? Also es ist doch in Asien häufig sehr, sehr hierarchisch.
Hierarchisch, definitiv. Ja.
Und dadurch mussten die sich natürlich dann wieder umstellen.
Ja, und in die Richtung ist wahrscheinlich dann nochmal schwieriger wieder. Oh, beide Seiten, beide Richtungen.
Wir haben ja jetzt auch einige junge Hörer, die unseren Podcast hören. Was würdest du einem jungen, aufstrebenden Manager, wie wir es auch mal waren, an die Hand geben? Was würdest du denen empfehlen, was sie tun müssen oder was sie nicht tun sollten, um so eine Karriere zu machen, um im Ausland erfolgreich zu sein?
Das Allerwichtigste, sich darauf einlassen und gehen. Ja, also man muss sich das zutrauen und man muss es gemacht haben. Wenn du mich fragst, Dominik, Stand heute, René, würdest du es wieder machen? Ganz klares Ja. Wir haben auch tatsächlich derzeit Gespräche mit unseren Kindern. Ja, der eine macht jetzt gerade sein Abitur und da geht es jetzt darum, wie geht es denn weiter? Und da sind die Ideen ganz klar im Kopf, auch mal eine Zeit jetzt alleine im Ausland zu verbringen. Und ich finde es ganz, ganz toll, weil es weitet deinen Blick, es weitet deine Einstellung zu ganz, ganz vielen Themen. Es ist einfach nur eine Bereicherung.
Ist eine Bereicherung, ja, denke ich auch. Gibt es gewisse Themen, die wir Europäer uns bei den Asiaten abschneiden können oder die Themen, wo du sagst, okay, das ist das, was ich in Asien gelernt habe, was ich nie mehr vermissen wollte, was wir Europäer da wirklich lernen können?
Absolut. Absolut. Also, es fängt für mich an mit einer gewissen Lockerheit, die ich insbesondere in Malaysia erlebt habe. Ja, die Leute sind doch deutlich entspannter auch mal und engen ihren Blick dadurch nicht allzu sehr ein. Und das ist für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Erfahrung gewesen. Ich glaube, eine weitere wichtige Erfahrung, und da habe ich jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist tatsächlich das auf sich wirken lassen und sich drauf einlassen, Dinge einfach mal anders anzugehen. Ich habe eine extrem hohe Flexibilität erlebt. Also insbesondere
trotz in China. Trotz Strategie und klare Ausrichtung.
Ja. Also das ist was ich mitgenommen habe von meinen chinesischen Kollegen. Ja, Chinesen sind sehr, sehr flexibel, die können schnell umschwenken von einer Idee zur anderen. Na, hier kommt auch jetzt wieder der Mix Europa und Asien ganz gut zusammen. Du hast da einen hohen Grad an Flexibilität, du brauchst aber auf der anderen Seite auch ein bisschen Struktur.
Mhm, genau.
Ja, und die haben das die Flexibilität gebracht, die haben die Struktur gebracht.
Genau.
Und das hilft dann schon weiter. Und da habe ich echt viel gelernt. Ne? Nicht da sitzen und weinen, sondern was ist jetzt die Alternative? Was ist die Lösung? Wie gehen wir weiter? Und da sind Chinesen großartig drin.
Okay.
Ja, das hätte mich auch nochmal interessiert, was du sozusagen über dich selber gelernt hast und da vor allem mitgenommen hast. Ja. Das war Thema Flexibilität, ja?
Ja, absolut.
Und das tut dem einen oder anderen deutschen Unternehmen wirklich auch gut, alte Verhaltensmuster aufzubrechen und zu sagen, okay, wir gehen was Neues an und passen uns auf schwierige Situationen einfach ein vielfaches flexibler an.
Ja, und ich meine, wir sehen es ja, ne? Egal in welche Industrie du stand heute schaust, ne? Wir müssen flexibler werden, wir müssen anders denken, wir müssen verstehen, dass die Anforderungen an Unternehmen und hiermit dann auch an Führungskräfte ganz andere sind, als die, die sie vielleicht mal vor 10 Jahren waren. Und wenn du mal ein bisschen was anderes erlebt hast, deswegen nochmal, ich kann jeder jungen Führungskraft empfehlen, das mal auszuprobieren. Man nimmt so viel mit.
Ja, definitiv, denke ich auch.
Aber gab es noch irgendwelche Überzeugungen, die du über Bord werfen musstest dort?
Nee, eigentlich nicht. Ganz ehrlich, es gab nichts, wo ich jetzt gesagt habe, oh, das muss ich jetzt komplett anders machen. Ich glaube, was ja auch wichtig ist, na, es gibt ja nicht den Führungsstil. Ja, wenn wir mal in Deutschland schauen, gibt es den deutschen Führungsstil eher nicht. Du musst dich immer als Führungskraft anpassen auf die Person, die vor dir sitzt. Und du musst die Tonalität treffen, damit beginnt's. Du musst immer klar machen für die Menschen, what's in it for me? Na, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und das gilt in Deutschland, Europa, genauso wie in Asien am Ende des Tages.
Und das ersetzt es natürlich nicht. Und das ist das Wichtigste, was davor kommt, dass man innerlich eine klare Haltung hat, eine Klarheit hat und vom Inneren heraus eben dann auch entsprechend handelt. Kann man sich auch zu jeder Zeit anpassen, ohne sich selbst zu verlieren.
Absolut.
In welchen Situationen ist es denn so, dass du am meisten auf deine Asien-Erfahrung zurückgreifst? Ist das auch das Thema, wenn es um Flexibilität geht, oder?
Ich greife da tagtäglich drauf zurück. Tatsächlich, weil ich wirklich für mich sehr, sehr viel gelernt habe, insbesondere im Umgang mit Menschen und diese Offenheit. Das ist für mich immer wichtig. Für mich ist es nicht persönlich wichtig, wer jetzt vor mir steht, was auf seiner Visitenkarte steht. Mir ist wichtig, dass jeder im Unternehmen gleich behandelt wird, auf Augenhöhe. Und das ist eins der wichtigsten Themen, die ich für mich so mitgenommen habe und die ich auch einhalte.
Darf ich fragen, das ist eigentlich was Positives, aber war das trotzdem auch in deinem Unternehmen, in dem Unternehmen eine Umstellung?
Für die Menschen wahrscheinlich ja.
Wahrscheinlich, ja. Ne? Aber auch hier, Führungsstile sind ja immer so ein bisschen anders und für mich ist es wichtig, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen auf eine Reise. Ganz im Ernst, habe ich immer recht? Nein, habe ich auch nicht. Das bedeutet, ne, gute Führung bedeutet auch zuzuhören, ja, zu reflektieren. Sich mal zu überlegen, war das jetzt alles so, wie ich mir das gedacht habe oder vielleicht nicht? Und vielleicht auch mal zu sagen, und das fällt ja der ein oder anderen Führungskraft wirklich schwer, ich habe Fehler gemacht.
Das war gar nicht so richtig. Definitiv.
Das heißt, das hat die Zeit als Praktikant dich so sehr geprägt, dass du das alles seitdem mitgenommen hast? Oder hast du das eh schon immer auch in dir gehabt, Menschen mit einzubeziehen?
Also ich glaube, na, wenn man jetzt mal die Liste der Mentoren so aufzählt, gibt es da sicherlich auch noch einige andere und wahrscheinlich bewusst wie unterbewusst haben mich viele Menschen in meinem Leben geprägt. Das ist ja auch ganz normal, so geht es ja auch jedem. Ich bin davon überzeugt, eine wichtige Eigenschaft einer Führungskraft ist, dass man Menschen mag. Und ich mag Menschen total gerne.
Das merkt man.
Und wenn du keine Menschen magst, dann werd besser keine Führungskraft. Und
das ist so einfach.
Ja.
Aber oftmals funktioniert es nicht.
Ja. Ich sag mal, scheint so zu sein, dass mir das ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist, dass ich Menschen mag, dass ich dadurch auch verstehen möchte, wie Menschen ticken. Ich gerne verstehen möchte, was Menschen brauchen, um besser zu werden. Und das sehe ich als meine Hauptaufgabe an. Jessica, ich sag meinen Mitarbeitern bei Siva ziemlich häufig, ich bin nicht derjenige, der ein Produkt produziert, ich entwickle es nicht, ich bin nicht der Produktmanager, der am Ende des Tages dafür sorgt, dass es richtig platziert ist. Meine Aufgabe ist sicherzustellen, dass die Menschen ihren Job machen können und dafür muss ich den Rahmen schaffen und wenn ich das schaffe, dann kriege ich über kurz oder lang sehr, sehr zufriedene Mitarbeiter und ein Unternehmen, das funktioniert.
Und das Performance.
Ja.
Wie ist es denn, René, jetzt machen wir mal Perspektivwechsel, wenn man im Top-Management ist und seine Mitarbeiter oder seine Manager auswählt, inwiefern ist für dich wichtig, dass sie die ähnliche interkulturelle Kompetenzen mitbringen, wie du sie hast? Sievert ist ja auch ein international tätiges Unternehmen. Ihr habt ja auch in mehreren Ländern, auch unter anderem Asien, jetzt eröffnet ihr in Indien ein neues Werk. Dependancen, wie wichtig ist interkulturelle Kompetenz für dich bei deinen Mitarbeitern und wie wichtig ist das Menschenzentrierte bei dir, wenn du Mitarbeiter auswählst?
Dominik, ist für mich total wichtig und es ist für mich wichtiger als Fachkompetenz. Ich bin davon überzeugt, dass man fachliche Themen lernen kann. Bei Themen wie interkulturelle Kompetenz, klar kann man das auch lernen, aber man braucht da ein Gefühl dafür. Wie gehe ich mit den Menschen um? Genau, man muss Spaß dran haben, man muss offen sein, ja, auch andere Dinge mal zu akzeptieren, die einem vielleicht so ein bisschen aus der Komfortzone rausholen, und das ist für mich schon das A und O.
Du hast ja gesagt vorhin, du würdest sofort wieder ins Ausland gehen. Bleibst aber erstmal hier, oder? Außer Indien. Du bist wahrscheinlich gelegentlich im Ausland, aber auf Dauer.
Genau, Jessica, das Schöne an meinem Job ist, dass ich sehr, sehr viel unterwegs sein darf. Ihr habt es vorhin ja schon erwähnt, wir sind ja jetzt nicht nur in Deutschland tätig, sondern auch in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, in der Schweiz, in Luxemburg, China, bald in Indien. 30. April ist es soweit. Das liebe ich auch an meinem Job. Ich bin gerne auch mal draußen und ich bin gerne auch mal unterwegs, und das gilt aber im Übrigen auch für Deutschland. Ich bin total gerne auch in unseren Werken, weil there the magic happens. Das sind die Produkte, die uns das Geld verdienen. Ich bin gerne bei den Kunden und hole mir Meinungen ein, und das macht meinen Job absolut top.
Was sind denn jetzt die nächsten großen Projekte, die du angehst, wo du für brennst? Was machst du, setzt du nachher um, wenn du am Schreibtisch sitzt?
Ach, da gibt's ganz viel. Ja, wir hatten tatsächlich im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir, seitdem ich jetzt bei Siva bin, angefangen haben, eine Unternehmensstrategie zu entwickeln. Und die wichtigsten Themen sind tatsächlich, das jetzt ins Laufen zu bringen. Ja, und tatsächlich einer unserer 5 strategischen Handlungsfelder in der Strategie ist das Thema Mensch und Kultur. Und es steht ganz vorne seit diesem Jahr, weil ich davon überzeugt bin, eine Maschine kannst du an jeder Straßenecke dann am Ende des Tages kaufen, die richtigen Menschen nicht. Und das bedeutet für uns, wir müssen verstehen, was können wir tun, um unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterzuentwickeln, wie können wir sie fördern und fordern, ja, ist ja auch immer ganz wichtig. Und das ist tatsächlich eins der Kernthemen, mit denen ich mich neben vielen anderen Themen derzeit beschäftige.
Es klingt so, das finde ich total schön, dass du halt auch Menschen die Chance gibst, die jetzt fachlich noch nicht so ausgebildet sind. Aber da hörst du wahrscheinlich auch viel auf dein Bauchgefühl. Passt der zu uns? Passt der ins Team, ins Unternehmen?
Ja, also Bauchgefühl ist ganz wichtig. Kann man sich mal täuschen, Jessica? Absolut.
Oh ja, ja. Das hat jeder schon, oder?
Genau, das passiert. Aber ich glaube, es ist wichtig, eine gute Stimmung zu erzeugen, Menschen mitzunehmen. Kann man jeden mitnehmen? Kann man jeden abholen? Manchmal klappt das auch nicht. Das ist aber auch in Ordnung, weil das hatten wir ja gerade eben schon, auch so ein Unternehmen wandelt sich ja, und man muss oder möchte dann auch oder sollte den Weg mitgehen.
Gibt es noch irgendein Thema, was dir sozusagen auf der Seele brennt, was du gerne noch einmal, worüber du gerne noch sprechen möchtest oder mitgeben möchtest?
Nein, ich glaube, das Wichtigste haben wir schon erwähnt. Ja, jetzt mache ich vielleicht so ein bisschen das Wrap-up hier gerade.
Ist gut.
Nein, ich glaube, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, traut euch den Weg ins Ausland zu gehen. Es muss auch nicht unbedingt Asien sein, man kann auch woanders hingehen.
Frankreich ist genauso schwer,
genau.
Als deutsches Unternehmen.
Ich kann euch eins definitiv zu 100% gewährleisten: Ihr werdet Spaß haben, ihr werdet viel über euch lernen. Ihr werdet viel über andere Menschen lernen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen durfte und dass ich meine Erfahrungen sammeln durfte und dass sie jetzt tagtäglich im Einsatz sind.
Das war doch mal ein sehr gutes Schlusswort. Hm. René, vielen, vielen Dank. Es hat mich gefreut, die erste Folge mit dir aufzuzeichnen, und dir jetzt mal alles Gute bei der Umsetzung der Themen, und wir werden uns nicht aus den Augen verlieren.
Danke.
Ja, von mir auch vielen Dank. Schön, dass du gerade nicht im Ausland bist, sondern bei uns zu Gast sein konntest. Also danke, Dominik, und vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns gerne. Infos stehen unten in den Shownotes, und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.